So, sehr geschätzte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Lukas, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen bei der heutigen Vorlesung. Es gibt normalerweise im Wintersemester donnerstags am Nachmittag Pastoral der Lebensübergänge. Und die Studierende, die ich auch da sehe, diese Ecke, aber da auch welche, haben mich darum gebeten, nicht nur immer wieder von Frau Lukas zu sprechen, von der Logotherapie zu sprechen, von Viktor Frankl zu sprechen, sondern Frau Lukas mal einzuladen. Das habe ich auch gern getan. Umso mehr hat mich gefreut, als Frau Lukas zugesagt hat. Wir haben uns vereinbart, dass ich die Vorstellung, was jetzt anstünde, ganz kurz mache. Und das Publikum spricht auch oder verrät mir, dass das Publikum sie kennt. Also es muss auch nicht lang Frau Dr. Lukas vorgestellt werden, aber das mache ich doch. Und ich begrüße Sie auch im Namen des Hauses der Katholischen Privatuniversität Linz hier bei uns. Frau Dr. Lukas ist gebürtig in Wien und sie war schon als Studentin begeistert von der Logotherapie und Existenzanalyse, die sie bei Viktor Frankl noch studieren durfte. Und seitdem beschäftigt sie sich bis heute mit der Logotherapie und Existenzanalyse. Sie hat Vorträge gehalten an mehr als 50 Universitäten weltweit und an der Katholischen Privatuniversität ist sie nicht das erste Mal oder an der PEDAG drüben. 88 haben Sie in Linz einen Vortrag schon mal gehalten. Ja, Frau Dr. Lukas, was ich noch gerne verrate, weil ich auch die Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse gemacht habe, hat das Curriculum für die Ausbildung der Logotherapie und Existenzanalyse, so wie wir das heute kennen und auch lernen, entwickelt. Und ich muss sagen, es interessieren sich ganz verschiedene Berufe heute für die Logotherapie und Existenzanalyse, auch Seelsorger und Seelsorgerinnen. Und mit diesen Gedanken darf ich Ihnen das Wort geben und wir sind Auge und Ohr und Herz bei Ihnen.
Danke vielmals. Dankeschön. Danke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie auch sehr herzlich und es ist mir eine Ehre und Freude, hier Gast bei Ihnen sein zu dürfen. Ich möchte ein paar Bemerkungen noch zur Logotherapie von Frankl machen, bevor ich auf unser Thema eingehe. Ich bin als junge Psychologiestudentin 1968 Frankl begegnet, war von seiner Vorlesung so begeistert, dass ich beschlossen habe, meine Dissertation über Logotherapie zu schreiben. Und zwar wollte ich die Grundthese der Logotherapie empirisch validieren. Die Grundthese, die lautet, ein Mensch, der einen Sinn sieht in seinem Leben und diesen Sinn erfüllen möchte, so ein Mensch wird einerseits glücklich und andererseits leidensfähig, so hat es Frankl genannt. Einerseits glücklich, das heißt, es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er mit seinem Leben zufrieden ist. Wenn man eine sinnvolle Aufgabe vor Augen hat, der man sich widmet, dann macht man es meistens mit Freude und man mit Schwung. Und es stört einen nicht, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Das ist die andere Seite, die Leidensfähigkeit. Das heißt, es steigt auch die Frustrationstoleranz des Menschen. Man ist eher bereit, über Hürden und Hindernisse zu springen. Man gewinnt an Ausdauer und Durchhaltevermögen und stellt sich mutig den Herausforderungen des Lebens. Und beides, sowohl diese Steigerung des, nicht nur des Selbstwertgefühls, auch des Lebenswertgefühls, als auch auf der anderen Seite die Fähigkeit, Schwierigkeiten im Leben zu meistern. Dies beides miteinander sind Kennzeichen seelischer Gesundheit und Stabilität. Das Umgekehrte gilt natürlich auch. Wenn jemand keinen Sinn in sein Leben sieht oder sehr wenig oder in eine Art existenzielle Frustration hineinschlittert, in der alles so mehr oder weniger bedeutungslos erscheint, inklusive seiner eigenen Existenz, dann erschlafft die Vitalität irgendwo. Dann verliert man an Lebensfreude und Lebenslust und dann büßt man auch Kapazitäten ein, um Schwierigkeiten zu meistern. Und das heißt, man gerät sehr schnell in seelische Nöte oder Krisen hinein. Das ist die Grundthese gewesen, die ich überprüfen wollte und habe zu diesem Zweck damals 1000 Personen befragt, also eine Zufallsstichprobe befragt, mit der Frage, ob sie Sinn in ihrem Leben sehen, ob sie ihr Leben für sinnvoll halten und wenn ja, was denn sinnstiftende Elemente sind in ihrem Leben. Und diese Antworten dieser 1000 Personen habe ich protokolliert. Naja, das war schon eine zeitaufwendige Geschichte. Und aus diesen ganzen Protokollen habe ich dann Inhalte abstrahiert, Inhalte herausgezogen, die eben sinngebend im Leben dargestellt worden sind. Daraufhin habe ich aus diesen Ergebnissen meinen Logotest entwickelt. Das war ein Test, der abschätzen sollte, wie sinnerfüllt jemand sein Leben erachtet, wie viel Sinnerfüllung da ist in einem Menschenleben oder auch nicht da ist. Und der Hintergedanke war, wenn jemand sehr viele Inhalte, die so viele wie diese 1000 Menschen als sinnstiftend und sinnspendend genannt haben, wenn jemand viele dieser Inhalte auch für sein Leben bejahen kann und sagen kann, ja, das gilt auch für mich, das sehe ich auch so, dann hat er wahrscheinlich ein hohes Maß an innerer Sinnerfüllung. Und wenn jemand aber sehr skeptisch ist und sagt, na, das gilt nicht für mich, das interessiert mich nicht und mit dem habe ich es auch nicht, so, dann muss man annehmen, dass das Maß an Sinnerfüllung geringer ist und weniger Sinnkapazitäten da sind. Und mit diesem Logotest habe ich dann 340 Personen getestet. Gleichzeitig habe ich diese 340 Personen, das war wieder eine Zufallsstichprobe, mit einem anderen Test getestet, mit einem projektiven Test, der damals sehr verbreitet war, ein Test, der seelische Krankheitszeichen messen sollte oder abschätzen sollte. Also Neigung zu Depressionen, zu Neurosen, zu großen Ängsten, zu Suchtneigung, zu psychopathischen Entgleisungen, zu paranoiden Anflügen, was immer auch, dieser Test. Das heißt, ich hatte also von diesen 340 Personen zwei Datenvolumen. Einerseits das Datenvolumen, hohe oder geringe Sinnerfüllung im Leben, andererseits Kennzeichen seelischer Krankheit oder eben nicht, das heißt mehr Kennzeichen seelischer Stabilität und Gesundheit. Und diese Daten wurden dann im Rechenzentrum der Wiener Universität gerechnet, also die musste ich damals noch auf Lochkarten eingeben, das war 1970, da gab es diese Computer nicht wie heute, also musste ich alles auf Lochkarten und wurde dann eingegeben in das Rechenzentrum mit der Frage, besteht eine Korrelation zwischen diesem Ausmaß an innerer Sinnerfüllung und dieser seelischen Gesundheit oder Krankheitsneigung, besteht eine Korrelation. Na, das war schon spannend, denn was so eine Maschine ausspuckt, das kann man sich nicht aussuchen, nicht? Und ja, also das Ergebnis war ein Korrelationskoeffizient signifikant auf dem 1% Fehlerniveau. Das heißt, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ist ein enger Zusammenhang zwischen der Sinnfindung im Leben und der seelischen Gesundheit. Je höher die Sinnfindung, desto stabiler die Gesundheit und umgekehrt. Also mein Doktorvater, Herr Professor Gisel, Herr Gutmann, damals war total verblüfft, dass sich diese These Frankl so verifizieren hat lassen. Ich möchte Ihnen noch etwas anderes zur Logotherapie sagen. Ich habe mehr als 30 Jahre als Psychotherapeutin und klinische Psychologin gearbeitet. Ich habe ein Wissenschaftsinstitut in der Nähe von München aufgebaut mit einer psychotherapeutischen Ambulanz. Und wir waren ein ganzes Therapeutenteam, inklusive einer Ärztin, und haben ungefähr 300 Personen im Jahr logotherapeutisch betreut. Und jedes, am Ende eines jeden Jahres haben wir diese Patienten des Jahres und Patientinnen angeschrieben und gebeten um eine Art Feedback. Sie haben sie gefragt, wie hat ihnen denn die Therapie, hat sie ihnen geholfen, wie geht es ihnen jetzt und so weiter. Und aus diesem Feedback haben wir die Heilungsquote errechnet. Und wir hatten Jahr für Jahr über 70% Heilungsquote, manchmal 73%. Wissen Sie, das ist in der Psychotherapie ein hoher Prozentsatz, so niedriger ausschaut. Denn in der Psychotherapie, also wenn Sie in den Statistiken nachschauen, die Leute freuen sich über 50%. Und wenn 2/3 Heilungsquote da ist, ist das schon enorm. Das hängt damit zusammen, dass Menschen, die seelisch labil und angeknackst sind, dass solche Menschen eben sehr viel jammern und sich gerne beschweren über alle Umstände. Aber wenn es darum geht, die Umstände konstruktiv zu ändern oder etwas an sich selbst zu ändern, dann ist die Bereitschaft nicht sehr groß. Und in der Psychotherapie ist man auf die Mitarbeiter, Patienten, auf die Kooperation sehr angewiesen, auf diese sogenannte Compliance. Und wenn die Bereitschaft eben nicht so groß ist, kann man auch nicht viel Heilungschance haben. Ich habe das deswegen erwähnt, weil ich nicht möchte, dass Sie denken, die Logotherapie ist so eine exotische Therapierichtung, eine unter vielen. Sie ist eine sehr, sehr effiziente Psychotherapieschule, die auf einem sehr soliden und guten Fundament, ein anthropologisch-theoretisches Fundament aufruht. Und ich kann Ihnen, wenn Sie sich für Begleitung von kranken, seelisch kranken Menschen interessieren, nur empfehlen, sich mit der Logotherapie näher zu befassen. Ja, man kann nicht alles heilen und es gibt Tatsachen, die in unserem Leben sehr enge Grenzen einziehen. Und zwei dieser Tatsachen sind unsere eigene Vergangenheit und unsere Vergänglichkeit. Die eigene Vergangenheit kann man bekanntlich nicht ändern. Und wenn da Verletzungen und Verwundungen und Traumata drin sind in der eigenen Vergangenheit, dann sind sie drin. Sie wissen vielleicht, dass in der Psychotherapie es eine große Rolle spielt, die Frage, wie die frühe Kindheit war und ob sie gut oder schlecht war und so weiter. Aber ich sage Ihnen ehrlich, Sie können einen Patienten 10 Jahre lang auf eine Couch legen und mit ihm über seine Kindheit reden und trotzdem können Sie ihm keine neue Kindheit geben. Er muss schon auskommen mit der, die er hatte. Ja? Und wenn sie schlecht war, dann war sie schlecht und Punkt. An der Vergangenheit ist nicht zu rütteln. Eine andere Frage ist, ob die schlechte Kindheit sein ganzes weiteres Leben vergiften darf. Das ist eine andere Frage. Das muss nicht sein. Aber an den Fakten können Sie nicht rütteln. Und woran Sie auch nicht rütteln können, ist an Ihrer Endlichkeit und Sterblichkeit. Und auch, ob Ihnen das gefällt oder nicht, es gibt Menschen, die den Kopf gerne in den Sand stecken und sagen, vom Tod will ich nichts hören, nichts sehen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir alle Todeskandidaten sind. Frankl hat sich deswegen sehr beschäftigt mit der Frage, wie kann man Menschen helfen bei der Vergangenheitsbewältigung und bei der Vergänglichkeitsbewältigung. Und dazu möchte ich Ihnen heute ein paar Gedanken von ihm übermitteln, die Ihnen vielleicht von Nutzen sein können. Beginnen wir mit dem berühmten Zeitflussmodell von Frankl. Er ist dafür an vielen Universitäten international geehrt worden. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wohin fließt die Zeit? Ich weiß nicht, was Sie sagen würden, aber viele Menschen sagen, die Zeit fließt in die Zukunft. So ist es aber nicht. Die Zeit fließt von der Zukunft in die Gegenwart, in die Vergangenheit hinein. Da haben wir die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit. Ja, warum ist das so? Was ist die Zukunft? Die Zukunft ist, man könnte sagen, das Reich des Möglichen. Unsere Möglichkeiten liegen in der Zukunft. Die Zukunft ist voller Möglichkeiten. Und alles beginnt mit einer Möglichkeit. Wenn da draußen ein Baum steht, dann ist es einmal möglich gewesen, dass dort, wo jetzt der Baum steht, dass dort der Wind einen Samen hinweht und dass dieser Same Wurzeln schlagen kann, die Erde, und dass da ein Baum sprießen kann. Oder es ist möglich gewesen, dass ein Mensch hingeht, eine Grube gräbt und ein Bäumchen pflanzt. Ja? Also der Baum hat sozusagen, vorher hat es eine Möglichkeit gegeben, dass dieser Baum dort überhaupt stehen kann. Wenn das keine Möglichkeit gewesen wäre, wenn da eine Stahlplatte zum Beispiel gewesen wäre, no, dann gäbe es dort keinen Baum. Ja? Alles beginnt mit einer Möglichkeit. Denken Sie an Ihre eigene Situation heute Vormittag. Heute Vormittag war dieser Nachmittag ein Stück Zukunft für Sie. Und dieses Stück Zukunft des Nachmittags, ja, da hatten Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie hatten die Möglichkeit, haben Sie gehabt, hier in diese Vorlesung zu kommen. Aber Sie hatten viele andere Möglichkeiten auch. Sie hätten zum Beispiel in ein Hallenbad schwimmen gehen können an diesem Nachmittag. Oder vielleicht auf eine Skipiste fahren, zum Skifahren können. Oder Sie hätten können sich mit einem Freund oder Freundin treffen, in ein Kaffeehaus gehen und mit ihm plaudern. Oder Sie hätten zu Hause bleiben können und ein schönes Buch lesen. Sie hatten viele, viele Möglichkeiten für heutigen Nachmittag. Ich auch. Ich hatte auch viele verschiedene Möglichkeiten. Aber jetzt haben Sie aus diesen verschiedenen Möglichkeiten, aus diesem Pool der Möglichkeiten, eine ausgewählt. Das ist die ausgewählte, die erwählte Möglichkeit. Ja? Und zwar die Möglichkeit gewählt, hier in diese Vorlesung zu kommen. Und ich habe auch aus dem Pool meiner Möglichkeiten auch ausgewählt, hier herzukommen. Ja? Und jetzt stehen wir in der Gegenwart. Ja? Und jetzt sind wir alle miteinander dabei, diese Möglichkeit hier gemeinsam mit der Vorlesung über Frankls Theorien nachzudenken, diese Möglichkeit, ja, über die aus der Zukunft, über die Gegenwartslinie in die Vergangenheit hineinzuziehen. Gemeinsam ziehen wir diese Möglichkeit hier rüber. Aber in dem Augenblick, wo wir sie jetzt in der Gegenwart verwirklichen, verwandelt sich diese Möglichkeit. Sie hört auf, eine Möglichkeit zu sein, sie wird ein Stück Wirklichkeit. Deswegen sagt man ja auch verwirklichen. Das heißt, wir wählen hier eine Möglichkeit aus, ziehen Sie über die Gegenwartslinie und bringen Sie die Wirklichkeit hinein. Und es wird jetzt allmählich in den nächsten Minuten und halben Stunden, so wird es wirklich wahr, dass wir hier beisammen sind in diesem Hörsaal und bei diesem Gespräch. Und schon am Abend ist das einfach ein Stück aus unserer Vergangenheit. Ein Stück Wirklichkeit in unserer Vergangenheit. Es ist wirklich wahr geworden, dass wir hier miteinander in Kontakt waren. Und das bleibt auch sozusagen in der Wirklichkeit wahr. Das bleibt ein Stück gelebtes Leben von Ihnen und von mir. Das heißt, selbst wenn ich zum Beispiel morgen sterben würde, wenn ich morgen einen Herzinfarkt habe, einen Herzinfarkt und tot umfalle, dann bleibt es trotzdem wahr, dass ich heute Nachmittag hier bei Ihnen war. Das geht mir nicht verloren. Es bleibt in Wirklichkeit wahr, dass ich da war, und das gehört zu meiner Lebensgeschichte dazu. Der Tod nimmt mir das nicht weg. Was geschieht mit den anderen Möglichkeiten, die Sie zum Beispiel auch gehabt hätten für diesen Nachmittag, die Sie aber abgewählt haben? Ja, naja, diese anderen Möglichkeiten, die bleiben sozusagen im Angebot der Zukunft. Sie können sagen, ja, ich kann in ein Hallenbad gehen oder auf die Skipiste gehen oder in ein Kaffeehaus mich setzen. Und das kann ich auch in 2 Tagen oder in 4 Tagen oder in 3 Wochen oder in 2 Monaten wieder. Ja, vielleicht. Vielleicht, so Gott will. Denn sehen Sie, auch ein junger Mensch kann verunglücken. Und sollte es so sein, was Gott verhüten möge, aber sollte es so sein, dass Sie heute Abend verunglücken, auf der Heimfahrt, weil ein Geisterfahrer in Sie hineinknallt oder sonst was, dann werden Sie nie mehr in ein Hallenbad gehen oder auf die Skipiste oder in ein Kaffeehaus. Das heißt, die Möglichkeiten, die nicht ergriffen werden, Ja? Und Sie können eine andere Möglichkeit für den heutigen Nachmittag nicht mehr wählen und verwirklichen, weil dieser Nachmittag ja nie wieder kommt. Also für diesen Nachmittag haben Sie ein für alle Mal gewählt, bei der Vorlesung zu sein. Aber die anderen Möglichkeiten bleiben im Angebot der Zukunft eine Weile da. Im Angebot der Zukunft, aber sie können auch verloren gehen. Das heißt, die anderen Möglichkeiten sitzen im Risikobereich der Zukunft. Im Risikobereich, sie können verfallen. Und Sie sehen jetzt an diesem Modell schon, das, was wir verwirklichen, das haben wir ein für alle Mal verwirklicht. Frankl sagt sogar, das, was sich verwirklicht, das verewigt sich. Es bleibt ewig wahr. Aber das, was wir abwählen, das bleibt im Risikobereich und einmal verfällt es auch. Ja? Frankl spricht davon, dass er sagt, die Möglichkeiten der Zukunft, er sagt, die drängen wie in einem Horror-Vakui, sagt er, wie in einem Schrecken vor der Leere, vor dem Nichts, drängen sie an den Menschen heran. Der Mensch steht immer an der Gegenwartslinie. Wir stehen immer irgendwo in der Gegenwart, stehen wir unter einem Tor, als wäre wir ein Torhüter wären. Und da drängen die Möglichkeiten der Zukunft drängen uns heran. Und wir wählen eine aus. Und diese eine ausgewählte Möglichkeit, die retten wir hinein in die Vergangenheit. Die ist dann sicher und geborgen in der Vergangenheit. Aber die anderen Möglichkeiten, die lassen wir im Risikobereich und einmal könnten sie verfallen. Frankl sagt so schön, in der Vergangenheit ist nichts unwiederbringlich verloren, sondern alles unverlierbar geborgen. Ja, in der Vergangenheit ist es geborgen. Aber das, was wir im Risikobereich halten, das kann uns verloren gehen. Nun sehen Sie, das hier, wenn Sie hier eine Linie ziehen, das ist das Reich des Möglichen, die Zukunft. Hier haben Sie das Reich des Wirklichen, die Wirklichkeit. Und das, diese Möglichkeiten, die in der Zukunft sind, die sind, rein philosophisch gesprochen, sind die noch nicht ein Sein. Das ist nur ein Sein Könnendes. Ein Sein Können, das Reich des Sein Können. Erst indem sie verwirklicht werden, kommen sie ins Reich des Seienden. Also die Möglichkeiten sind eine Vorstufe des Seins, könnte man sagen. Die Amerikaner nennen das so nett Prelude of Being, sagen sie. Preludium des Seins ist doch schön ausgedrückt. Eine Vorstufe des Seins. Denn eine Möglichkeit kommt entweder, sie ist instabil, sie kommt entweder ins Sein, dann ist sie verwirklicht, ein für alle Mal verwirklicht, oder sie fällt einmal ins Nichts. Um Ihnen das noch einmal an einem Beispiel zu demonstrieren, angenommen ein Ehepaar oder ein Freundespaar hat die Möglichkeit, ein Kind zu zeugen, nicht? Das ist eine Möglichkeit in der Zukunft für dieses Paar. Aber wenn das Paar diese Möglichkeit nie ergreift, dann verlässt diese Möglichkeit einmal die Zukunft dieses Paares. Das heißt, einmal sind die zwei zu alt und nicht mehr fruchtbar und können kein Kind mehr zeugen. Und wenn diese Möglichkeit die Zukunft verlässt und zu nichts wird, dann wird es niemals mehr von diesem Paar niemals ein Kind geben von diesem Paar. Das heißt, die Möglichkeit ist zu nichts geworden. Anders ist es, wenn das Paar sich entscheidet, ein Kind in die Welt zu setzen, dann wird es wirklich wahr, dass dieses Kind zum Leben kommt. Und selbst wenn das Ehepaar dann sich anders entscheiden sollte, zum Beispiel entscheiden sollte für eine Abtreibung, selbst in diesem Fall kommt das Kind nicht zurück ins Reich des Möglichen. Sie kommt nicht zurück, sondern es bleibt wahr, dass das Kind ins Leben gekommen ist und dass es ein paar Wochen gelebt hat. Und dann ist eine andere Möglichkeit nachgeschoben worden, sozusagen nachverwirklicht worden, die Möglichkeit, das Leben des Kindes zu beenden. Und dann ist es eben gestorben. Aber es wird nichts aus dem Reich der Wirklichkeit geht jemals zurück ins Reich des Möglichen. Der Zeitfluss fließt eindeutig in eine Richtung, unumkehrbar in eine Richtung. Nichts, was einmal realisiert worden ist, kann zurückgehen ins Reich des Möglichen. Auch wenn der Baum, der draußen steht, von einem Blitz getroffen wird und abbrennt, dann geht es nicht, der Baum nicht zurück ins Reich des Möglichen, sondern es ist wirklich wahr geworden, dass er eben einige Jahre gestanden ist, und dann ist es nach eine andere Möglichkeit dazugekommen, dass der Blitz ihn trifft und dass er eben abgebrannt ist. Ja. Also das ist das Reich des Möglichen, das Reich des Wirklichen. Es gibt noch ein drittes Reich. Ich will wieder ein Beispiel nehmen. Zum Beispiel, Sie haben die Möglichkeit, ein Kind ins Gesicht zu schlagen. Das ist keine schöne Möglichkeit, aber es ist eine Möglichkeit. Wenn Sie ein Kind geschlagen haben, ist der Schlag, den Sie ausgeteilt haben, in Ihre Vergangenheit hineingekommen. Nicht nur ins Gesicht des Kindes, sondern in Ihre eigene Vergangenheit hineingekommen. Und da ist er drin. Sie können ihn nicht mehr zurückschicken. Ja? Sie können allerdings etliches nachschicken. Sie können Möglichkeiten realisieren, Sie können sich bei dem Kind entschuldigen, Sie können den Schlag bereuen, Sie können beschließen, nie mehr so affektiv sich hinreißen zu lassen zu irgendeiner unbedachten Handlung. Das können Sie alles nachschicken, das ist alles schön, aber Sie können nicht mehr zurückschicken. Anders ist zum Beispiel, wenn Sie ein weinendes Kind getröstet haben, wenn Sie mir geholfen haben in einer Not, auch dann, diese Hilfeleistung kommt in die Geschichte von Ihnen hinein, in die Wahrheit über Sie hinein, in Ihre Lebensgeschichte, und da ist sie drin. Und selbst wenn sie es vergessen, wenn das Kind ja gar nichts mehr weiß davon, weil es schon erwachsen ist, längst vergessen hat, wenn niemand mehr weiß, dass Sie einmal ein Kind in der Not geholfen haben, gewusst oder nicht gewusst, wahr bleibt es doch. Ja. Sie sehen an diesen zwei Beispielen, Schlag austeilen oder Hilfe austeilen, sehen Sie eines, dass die Möglichkeiten von verschiedener Qualität sind. Und nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Wirklichkeit. Das heißt, wir haben hier nicht nur das Reich des Möglichen und des Wirklichen, wir haben darüber spannt sich das Reich der Werte, könnte man sagen. Ein zeitloses Ethos, könnte man sagen. Wenn Sie sagen, philosophisch sagen, hier ist das Sein-Könnende, hier ist das Seiende, dann ist hier... Da definiert sich hier das Sein Sollende, aber soll in einem höheren Auftrag. Das heißt, das, was vom zeitlosen Ethos her, das, was hier seine Qualität erhält, ist, ob es Zukunft oder Vergangenheit ist, ja, über den ganzen Zeitfluss spannt es sich. Wenn etwas eine schöne Möglichkeit ist und Sie realisieren sie, dann wird es eine schöne Wirklichkeit auch. Ja? Hilfeleistung des Kindes. Wenn es eine schlechte Möglichkeit ist, Schlag ins Gesicht, dann wird es auch zu einer schlechten Wirklichkeit. Das zeitlose Ethos spannt sich über alles drüber. Ja, das ist natürlich schwere philosophische Kost, und um das den Menschen ein bisschen verständlich zu machen, hat Frankl sein berühmtes Scheunengleichnis entwickelt. Man kann mit einem Gleichnis manches transparent machen, was ansonsten nicht so einfach zu verstehen ist. Und das Scheunengleichnis besagt eigentlich nichts anderes als genau dies. Nämlich, das Scheunengleichnis sagt, also hier haben Sie ein Kornfeld, und da stehen die schönen Ähren und Korn. Gutes Korn, ein bisschen Unkraut ist auch immer auf dem Kornfeld. Und hier haben Sie die Scheune. Naja, ich bin jetzt nicht so gut im Zeichnen, aber ich versuche es mal irgendwie hinzukriegen. Eine Art Scheune und ein scheunes Tor. Und das ist also unsere Zukunft mit den Möglichkeiten, die darauf sind. Das ist unsere Vergangenheit. Und die Gegenwart ist sozusagen dieser Ernteprozess. Das heißt, wir holen vom Kornfeld, holen wir die, das Korn und hoffentlich viel gutes Korn und wenig stacheliges Unkraut, was auch immer dazwischen wächst, holen wir und holen die hinein in die Scheune unserer Vergangenheit. Und da ist es geborgen, da ist dieses, was Frank gesagt hat, eine Vergangenheit ist nichts unwiederbringlich verloren, alles unverlierbar geborgen, da ist es sozusagen vor Vergänglichkeit geborgen. Es ist schon ein interessanter Aspekt, dass das eigentlich Vergängliche die Möglichkeiten sind. Die Möglichkeiten können uns verschwinden, die können uns weggenommen werden. Eigentlich Vergängliche ist gar nicht die Wirklichkeit, sondern eigentlich sind das die Möglichkeiten. Und wenn Sie nun an den Tod denken, der Tod ist ja in der Mystik eigentlich immer der Sensenmann, der etwas, und der kann wirklich, der Tod kann nur mit seiner Sense durch dieses Kornfeld durch und kann uns alle Möglichkeiten der Zukunft wegnehmen, mit einem Schlag wegnehmen. Und der Tod kann auch den Erntevorgang der Gegenwart auf der Stelle stoppen. Das kann er. Aber was der Tod nicht kann, er kann nie in diese Scheune der Vergangenheit eines Menschen hineingreifen. Das ist schon ein seltsamer Gedanke, dass dieser so allmächtig scheinende Tod begrenzt ist, dass es da eine Stopptafel gibt für den Tod. Die Stopptafel vor diesem Scheunentor, die große Stopptafel. Und da ist der Ende die Macht des Todes. Denn die Vergangenheit, die bleibt, wie sie war. Und er kann sie nicht mehr verändern. Nicht? Ja, kann sie nicht verändern. Nun, was geschieht im Tod? Man könnte sagen, das Kornfeld ist abgeerntet, was noch draufsteht, verfällt. Der Erntevorgang ist gestoppt. Das Scheunentor schließt sich. Aber es schließt sich hinter uns. Das heißt, wir sind mit drin in der Scheune, mit unserem gelebten Leben. Frankl sagt sogar, im Tod hat der Mensch sein Leben nicht mehr. Er ist sein Leben geworden. Er ist das ganze gelebte Leben, eine Ganzheit, eine Einheit geworden. Das ganze gelebte Leben ist sozusagen unseres und unsere Identität. Und insofern sagt Frankl, ja, ist jeder Mensch sein eigener Himmel oder seine eigene Hölle, je nachdem, was er aus seinem Leben gemacht hat. Das ist jetzt seine Identität, ja, seine Lebenswirklichkeit, die er gelebt hat. Und wir brauchen eigentlich gar kein strafendes Gottesbild. Es genügt, dass jeder die Identität hat, dessen, was er aus seinem Leben gemacht hat. Ja, also das, wenn Sie so wollen, können Sie hier eine Brücke zum christlichen Glauben bauen, zu dem Jesuswort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das, was in dieser Scheune ist, die Geborgenheit, in die wir im Tod hineinkommen, da ist unser Lebensweg verzeichnet. Das ist unser ganzes gelebtes Leben als Ganzes in der Wahrheit. Das ist es, wo wir ankommen, in der Wahrheit. Und das ist eine ewige Wahrheit. Ja, was lässt sich aus diesem Konzept, das Frankl entwickelt hat, was lässt sich da an Trost für die Vergänglichkeitsbewältigung herausholen? Na, ich will Ihnen etwas Persönliches erzählen. Sehen Sie, ich war 44 Jahre glücklich verheiratet, bis zum Tod meines Mannes, vor ungefähr 10 Jahren. 44 Jahre glückliche Partnerschaft. Und ich beschönige da nichts. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass wir jemals einen ernsten Streit hatten. Wir konnten alles friedlich lösen, alle Probleme. Mein Mann ist immer zu mir gestanden. Er war mir immer treu. Und das ist ein solcher riesiger Schatz in meiner Lebensgeschichte. Und sehen Sie, der Tod kann mir von diesen 44 Jahren nicht ein Jahr wegnehmen, nicht eine Stunde wegnehmen. Das kann er nicht. Und er kann auch nicht die Qualität ändern. Er kann aus einer glücklichen Ehe auch keine unglückliche Ehe machen. Er kann weder quantitativ noch qualitativ irgendetwas ändern. Es bleibt ein Schatz in meiner Lebensgeschichte oder, wenn Sie so wollen, in meiner Lebensscheune. Natürlich ist es so, wenn man so eine lange Zeit, so eine gute Partnerschaft hatte und dann den Partner verliert, das ist ein immenser Schmerz. Das ist wie wenn die Hälfte von einem selbst stirbt, so ungefähr ist das. Ja. Das ist eine unaussprechliche Trauer und die Trauer bleibt. Ja. Aber neben diesem Schmerz ist da auch die Freude über dieses große Geschenk. Heutzutage, 44 Jahre, heutzutage gehen so viele Ehen kaputt. Was habe ich da für ein Geschenk bekommen? Ja, was habe ich für eine Dankbarkeit in mir für dieses immense Geschenk? Ja? Und diese Dankbarkeit für das Gelebte, was mir gewährt war, ja, für dieses riesige Geschenk, das mir gewährt war, diese Dankbarkeit balanciert aus den großen Schmerz der Trauer. Und seit dem Tod meines Mannes gehe ich, wie soll ich sagen, durch den Rest meines Lebens gehe ich wie von zwei Gefährten begleitet. Und immer wenn die Trauer mir in ein Ohr flüstert, du hast etwas Wundervolles verloren. Immer dann spricht sofort auf der anderen Seite die Dankbarkeit und flüstert mir ins Ohr und sagt, du hast etwas Wundervolles gehabt. Und so mit diesen zwei Gefährten bin ich vor der Verzweiflung geschützt und kann ich gut meinen restlichen Weg vollenden. Anders ist die Geschichte hier. Das Kornfeld, das ist das Revier des Todes. Da kann er jederzeit zugreifen und uns etwas wegnehmen. Und auch in diesem Kontext möchte ich Ihnen ein eigenes Beispiel erzählen aus meinem Leben, um klarzumachen, wie ernst das eigentlich ist. Ich habe seit den 1980er Jahren Bücher geschrieben, Fachbücher, aber auch Lebenshilfebücher, das ist ein Hobby von mir. Und ich habe die ersten Bücher, habe ich alle einer Person gewidmet, und die frühen Bücher. Und in den 90er Jahren war wieder mal ein Buch von mir unterwegs und dieses Buch hatte ich meinen Schwiegereltern gewidmet. Meine Schwiegereltern waren sehr liebe Leute. Die haben mich ganz freundlich in die Familie aufgenommen. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und sie haben viel für meinen Mann getan und so weiter. Und ich wollte ihnen eine Freude machen. Und meine Schwiegereltern haben in Graz gewohnt. Ich war zu dieser Zeit in der Nähe von München. Also wir haben uns nicht so oft gesehen. Aber ich hatte vor, bei unserem nächsten Besuch in Graz dieses Buch mitzunehmen und den Schwiegereltern zu zeigen und zu sagen, seht ihr, das habe ich euch gewidmet. Und gleichzeitig mich bei Ihnen ein bisschen zu bedanken. Das hatte ich vor. Ja, wie gesagt, das Buch war unterwegs und dann kamen die Druckfahnen und in den Druckfahnen war die Widmung vergessen. Und ich weiß nicht, war ich unter Zeitdruck oder war ich schlampig? Ich habe es übersehen. Ich habe es übersehen, habe die Druckfahnen schnell korrigiert, zurückgeschickt. Na, dann kam das Buch raus ohne die Widmung. Und so, naja, zunächst habe ich mir gar nichts dabei gedacht. Ich dachte, naja, jetzt ist keine Widmung drin, macht nichts. Bei der zweiten Auflage kommt die Widmung rein und dann fahren wir wieder mal nach Graz und dann gebe ich Ihnen das Buch und so weiter. Dachte ich, ja. Nur zwei Monate später ist mein Schwiegervater gestorben, ein paar Wochen darauf meine Schwiegermutter. Und sehen Sie, der Tod hat diese schöne Möglichkeit, diesen alten Leuten noch ein bisschen Freude zu machen, er hat sie mir einfach weggefressen. Und deswegen sage ich Ihnen, jede Möglichkeit ist immer zwischen den Zähnen des Todes. Da steckt sie drin. Jede Möglichkeit ist immer im Rachen des Todes. Und nur wenn Sie sie verwirklichen, wenn Sie sie ihm herausziehen, dann haben Sie sie gerettet. dann haben Sie sie verwirklicht ein für alle Mal. Aber solange Sie sie nicht rausziehen, kann er sie immer schnappen und Ihnen wegnehmen. Und deswegen möchte ich Ihnen empfehlen, wenn Sie irgendeine schöne Möglichkeit noch sehen, eine zündende Idee haben, wo Sie irgendwo etwas Liebes, jemanden Liebesdienst leisten können, wo Sie irgendwo die Welt ein bisschen heller machen können, die ist dunkel genug, Sie irgendwo ein bisschen Frieden stiften können, irgendeine gute Idee, schieben Sie es nicht lange auf. Sie ist im Rachen des Todes, sondern wenn Sie ein gutes Vorhaben haben, dann machen Sie sich dran und verwirklichen Sie es, dann verfällt es Ihnen nicht auf dem Feld. Das ist immer hier im Risikobereich drin. Natürlich müssen wir noch eine Überlegung anstellen. Was ist, wenn die Scheune nicht gefüllt ist mit gutem Korn, mit so schönen Erlebnissen wie meine Partnerschaft zum Beispiel? Was ist, wenn ein Mensch in seiner Lebensscheune sehr, sehr viel mehr Unkraut hat oder sehr viel Misslungenes, sehr viel Unglück drin ist? Was ist dann? Also das können Sie nicht mehr herausholen. Sie können nichts mehr aus der Scheune herausholen. Und dann ist das Frankl-Wort in der Vergangenheit, ist alles unverlierbar geborgen. Ja, das ist dann nicht so trostreich, wenn da viel Unkraut in der Scheune ist. Ja? Ich will Ihnen etwas erzählen von Herrn Professor Frankl. Er hat oft Vorlesungen gehalten in Amerika. In Amerika war er sehr bekannt, die Logotherapie sehr bekannt. Und er hatte Professuren an den verschiedensten Universitäten. Und einmal hat er auch in Kalifornien gerade eine Vorlesungsreihe gehalten und gesprochen, Vorträge gehalten. Und zufällig war damals zu dieser Zeit im Hochsicherheitsgefängnis von San Quentin. Quentin war ein vielfacher Mörder, ist eingesessen, der war zum Tode verurteilt und sollte am nächsten Tag auf dem elektrischen Stuhl landen. Und dieser Mann, sein Name war Mr. Michel, der hat gehört, dass Frankl in der Stadt ist und hat gebeten, ob er noch mit Frankl sprechen könnte. Und Professor Frankl, wie er das erfahren hat, hat alle Termine abgesagt, alles. Er hätte einen Fernsehauftritt gehabt, hat alles abgesagt und hat gesagt, da bin ich jetzt wichtig, da bin ich unverzichtbar. Und ist hingefahren zu dem Gefängnis, um mit dem verurteilten Mann zu sprechen. Er durfte nicht in die Todeszelle, aber er konnte über Lautsprecher mit ihm sprechen. Und er hat zu ihm gesagt, Mr. Michel, ich glaube zu spüren, wie es Ihnen geht. Denn ich habe selbst jahrelang im Schatten der Gaskammer gelebt. Frankl war Jude und war im Zweiten Weltkrieg in Konzentrationslagern interniert. Sagt Frankl, ich habe im Schatten der Gaskammer gelebt. Ich weiß, wie das ist. Aber, sagt Frankl, ich habe niemals, auch damals, nicht eine Minute daran gezweifelt, dass ich noch irgendetwas Sinnvolles in meinem Leben bewirken kann. Ob das jetzt noch ein paar Minuten sind, ein paar Stunden oder ein paar Tage. Dass ich noch irgendwas Sinnvolles machen kann. Und das gilt auch für Sie, Herr Mr. Michel. Und er hat gesagt, Sie haben noch eine Nacht vor sich. Und in dieser Nacht können Sie auf eine höhere Erkenntnisstufe hinaufsteigen. Sie können sich durchringen zu der Erkenntnis, was besser gewesen wäre im Leben, was ein richtig gewesen wäre und was ein guter Weg für Sie gewesen wäre. Sie können noch bedauern, dass Sie einen schlechteren Weg eingeschlagen haben, aber noch im Bewusstsein, ja, das wäre richtig gewesen, können Sie ein Stück über sich hinauswachsen. Sie können sich erheben über den Menschen, der Sie waren und können als ein viel besserer Mensch sterben, als der Sie waren, wie Sie gelebt haben. Nützen Sie diese Nacht noch, um sich über sich selbst zu erheben. Und so ähnlich hat er mit ihm gesprochen. Und es ist später berichtet worden, dass der Häftling ihn sehr wohl verstanden hat und am nächsten Tag den schweren Gang sehr gefasst und innerlich gefestigt angetreten hat. Ich habe mal eine ganz ähnliche Situation, nicht so dramatisch natürlich, aber ein ganz ähnliches Beratungsgespräch gehabt mit einem Mann, der schon älterer Herr, der nicht mehr viel Lebenszeit vor sich hatte und das wusste, und der aber seiner Familie einen Haufen finanzielle Schulden hinterlassen hat. Und das hat ihn gequält zum Schluss. Weil er wusste, wenn er jetzt stirbt, seine Frau, seine Kinder, die müssen noch jahrelang diese Schulden abzahlen. Und das hat ihn so umgetrieben. Und er wollte mit mir sprechen darüber und hat mir das eben erzählt. Ja. Naja. Und dann fragte ich ihn erst einmal ein bisschen, ja, wie so sein Leben war und was ihn besonders interessiert hat, so ein bisschen, um ihn kennenzulernen. Und da sagte er unter anderem, dass er ein Musikliebhaber war und dass er immer ein Konzertabonnement hatte und sehr gerne in Konzerte gegangen ist. Und das brachte mich auf eine Idee, denn ich bin auch eine Musikliebhaberin. Und dann sagte ich zu ihm, ja, sagte ich, wissen Sie, alle Musikstücke haben auch ihre dissonanten Stellen. Immer gibt es irgendwo schrille Töne drin, Dissonanten, aber oft werden diese Dissonanten wieder aufgelöst. Aber sagte ich, wissen Sie, alle Komponisten, ob sie jetzt aus der Klassik sind oder aus der Romantik sind oder aus der modernen Musik, alle Komponisten, auch wenn sie sehr dissonante Stellen in ihren Musikstücken haben, aber zum Schluss, versuchen sie einen großartigen Schlussakkord hinzubringen. Am Schluss versuchen sie eine fulminante Schlussszene zu machen. Denn alle Komponisten wissen genau, dass die Hörerinnen und Hörer, wenn sie aus einem Konzert gehen, dass sie dann sozusagen gerade der Schluss immer noch nachhalt, in dem Gemüt der Menschen nachhalt. Und deswegen bemühen sich alle Komponisten einen großartigen Schluss ihrer Kompositionen zu erfinden. Und das machen Sie jetzt auch, sage ich zu dem Mann. Versuchen Sie jetzt ein großartiges Finale hinzukriegen. Ja? Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite. Zeigen Sie Ihrer Frau, wie sehr Sie sie lieben. Und entschuldigen Sie sie für die Schwierigkeiten, die Sie hinterlassen. Und versichern Sie ihre Dankbarkeit für alles, was sie für Sie getan hat. Und auch Ihren Kindern gegenüber. Geben Sie zu, was Sie Fehler gemacht haben, ganz offen und ehrlich. Und sagen Sie, macht es besser als euer alter Vater. Und hütet euch vor irgendwelchen Verschuldungen und so weiter. Also zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite. Bringen Sie jetzt Ihr Leben zu einem großartigen Finale. Und das hat der Mann sehr beeindruckt. Er sagte, ja, das nehme ich mir vor. Das möchte ich noch machen. Und so ging er guten Mutes in sein kleines bisschen Zukunft, das er noch für sich hatte. Ja, ich möchte Ihnen zeigen, wie wir Menschen in Grenzsituationen begleiten können, logotherapeutisch begleiten, welche Art von Strategie wir da haben. Wenn Sie Menschen in Grenzsituationen haben, dann sieht das so aus. Das ist wieder der Zeitfluss. Da hat jemand ein ziemlich großes Stück Vergangenheit, meistens wenn er älter ist. Ja, können natürlich auch junge Menschen sterben. Also zunächst mal ein Stück Vergangenheit, dann ist hier die Gegenwart, das Nadelöhr der Gegenwart, wo alles aus der Zukunft durchschlüpfen muss an Möglichkeiten in die Wirklichkeit. Und dann hat der Betreffende noch ein bisschen Lebenszeit vor sich. So eine, in etwa eine Konstellation haben Sie bei Menschen, vor denen die nahe vor dem Tod stehen. Und was wir da machen ist, wir beraten oder begleiten diese Menschen entgegen den Zeitfluss. Entgegen den Zeitfluss. Das heißt, der Zeitfluss geht von Zukunft in die, das ist wieder die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit. Wir versuchen, sie erst mit der Vergangenheit zu versöhnen, denn nur wenn ein Mensch, das ist ein Grundsatzprinzip, wenn ein Mensch mit seiner Vergangenheit versöhnt ist und nicht mehr im Hader und Clinch mit ihr ist, dann ist er überhaupt erst freigesetzt, sinnvoll zu handeln in der Gegenwart. Dann ist die Konzentration da auf die Gegenwart, weil er nicht dauernd rückgebunden ist an diesen Hader und an den Clinch mit der Vergangenheit und ihn dauernd die Schatten von früher einholen. Und dann kann er die Gegenwart sinnvoll gestalten und eine sinnvolle Gestaltung der Gegenwart erhöht die Hoffnung für eine gute Zukunft, wie groß oder klein sie auch sein mag. Und das heißt, wenn wir so Menschen begleiten, da gibt es das eine, ist der Rückblick auf die Vergangenheit, das andere ist die gegenwärtigen Aufgaben, die wir uns überlegen, die dieser Mensch noch sinnvollerweise haben könnte, und das andere gibt es noch so ein bisschen was von Ausblick auf eine Art Zukunft. Ja. Aber beginnen wir mal mit dem Rückblick auf das, was in der Vergangenheit eines Menschen liegt. Sehen Sie, das Wichtigste ist, das Allerwichtigste ist, dass Sie beim Rückblick zuerst alle Gipfelerlebnisse dieses Lebens, alles Schöne und Wertvolle dieses Lebens, ins Bewusstsein holen, anstrahlen geradezu, wie mit einem Scheinwerfer, mit einem Anstrahlen. Denn leider Gottes ist es so, dass uns das Negative mehr auffällt als das Positive. Immer ist man geneigt, erst an das Negative zu denken. Das kommt immer schnell ins Bewusstsein. Das Positive, das scheint immer so irgendwie ja, selbstverständlich zu sein. Es wird immer irgendwo geringer beachtet. Und das ist eine Art Naturgesetz. Ich will Ihnen ein einfaches Beispiel sagen. Wenn Sie durch den Wald wandern, eine Wanderung machen durch den Wald, und Sie haben plötzlich aufgeschundene Fersen, die bluten, na, das merken Sie auf der Stelle. Auf der Stelle so, ach, meine Fersen tun mir weh, schrecklich, und muss was ein Pflaster holen und so weiter. Sofort merken Sie es. Aber wenn Sie durch den Wald wandern und Ihre Füße sind intakt und Sie gehen in bequemen Schuhen, nur dann denken Sie an alles andere, nur nicht an Ihre Fersen. Niemand geht durch den Wald und denkt, ah, wie schön, dass mir die Fersen nicht wehtun. Ja? Und die Zehen nicht wehtun. Und dass ich auch kein Bauchweh habe und kein Kopfweh. Das denken Sie alles nicht. Aber hätten Sie Bauchweh, würden Sie es sofort merken. Und hätten Sie Kopfschmerzen auch. Das Negative fällt auf, das Positive. Und deswegen, es ist ganz wichtig, dass wir als ein Mensch noch einmal, wenn er nicht mehr viel Lebenszeit hat, einmal schaut, was war denn? Das war das Beste in meinem Leben. Denn das Beste, diese Gipfel, das ist, macht ja in der Summe, wie soll ich sagen, das beste Ergebnis seines Lebens aus. Das beste Ergebnis seines Lebens. Und auch da hat Franke ein wunderschönes Gleichnis gebracht. Er ist ja begeisterter Bergsteiger gewesen und er bringt das Gleichnis von einer Bergkette. Und zwar sagte er, wenn man eine Bergkette beschreibt oder so, dann spricht man immer von den höchsten Gipfeln. Man sagt ja in den Anden, da gibt's 5000, da gibt's 6000, ja, im Himalaya, da gibt's so 8000. Also, ja, das ist das Besondere an einer Bergkette. Er sagte, niemand sagt, naja, im Himalaya gibt's ein Tal, das ist 615 Meter hoch. Ja, das mag es vielleicht auch geben, aber es ist nicht so wichtig, es ist nicht so bedeutsam. Aber die Gipfel, das ist das Besondere. Und so sagt er auch in einem Menschenleben, die Gipfel, ja, die sollte man beachten. Und wenn Sie so eine Bergkette sich da so vorstellen, also diese Gipfel, ja, die da im Menschenleben waren, ja, die schauen wir uns noch einmal an. Franke sagt sogar, er sollte kein Mensch die Augen schließen, ohne noch einmal die Gipfel seines Lebens beleuchtet zu sehen. Beleuchtet wie im Alpenglühen. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, aus dem Südtirol, den Dolomiten. Die Dolomiten, wenn die Sonne untergeht, ist so wie das Leben untergeht, wenn die Sonne untergeht, dann strahlt sie noch einmal an. Die höchsten Gipfel, die Gipfel über der Waldgrenze, die nackten Felsen, die taucht sie ein in rot glühendes Licht. Ja, unten die Täler, die sind alle schon verschwommen. In der Dämmerung sind sie im Grauen, sind sie verschwommen. Aber oben die Gipfel, die leuchten noch einmal. Und so, sagt Frankl, sollte ein Mensch, bevor er die Augen schließt, noch einmal die beleuchteten Gipfel seines Lebens anschauen. Ja. Naja, vielleicht sagen Sie, hat jeder Gipfel? Ja, was sind solche Gipfel? Na, Gipfel sind ja das Selbstgelungene, das Selbstgeleistete, aber nicht Leistung im Sinne der Leistungsgesellschaft, sondern ja, auch wenn jemand treu und brav seine Arbeit gemacht hat oder liebevoll seine Kinder großgezogen hat, das sind alles Leistungen, das ist Gelungenes, nicht? Und natürlich sind so Gipfel auch schöne Erlebnisse, die man gehabt hat, Liebeserlebnisse oder einfach Glücksfälle, Geschenke des Lebens, ja, wo ein Segen auf irgendeinem gelegen ist. Glück ist auch manchmal das, was einem erspart bleibt. Manchmal ist man an einem Unglück haarscharf vorbeigeschrammt, aber man hat doch noch Glück gehabt und so weiter. Das sind die großen Gipfel. Gibt es in jedem Leben solche Gipfel? Ich sage Ihnen, ja. Man muss sie nur suchen. Man muss sie suchen und wenn man sie sucht, findet man sie. Ich möchte Ihnen hier eine Nebengeschichte erzählen, die hat eigentlich mit dem Thema Vergänglichkeitsbewältigung nichts zu tun. Aber das möchte ich Ihnen doch mitgeben. Ich habe einmal mit einem jungen Mann zu tun gehabt, der war 18, 19, ja sogar glaube ich schon 19 oder 20. Die Vorgeschichte dieses jungen Mannes war so desolat, dass es erschütternd war. Er ist als Baby seiner Mutter weggenommen worden, weil die Mutter erziehungsunfähig war. Der Vater saß im Gefängnis. Er ist von Heim zu Heim, von Pflegefamilie herumgestoßen worden. Niemand wollte ihn. Natürlich war er auch verhaltensauffällig. Er war lange Bettnässer. Er hat die Schule nicht abgeschlossen. Also die ganze Lebensgeschichte war eine Katastrophe nach der anderen. Und schließlich ist er bei seinem letzten Pflegevater gelandet und der war dabei, ihn auf die Straße zu setzen, hinauszuschmeißen. Der Pflegevater kam zu mir mit ihm und hat gesagt, ja, also entweder der ändert sich oder ich schmeiße ihn hinaus. Und warum war der Pflegevater so verärgert? Ja, weil der Junge jeden Job, den der Pflegevater mühsam für ihn gesucht hat, wieder geschmissen hat. Ja, der Junge hat nie Beständigkeit erfahren in seinem Leben und selber auch keine Beständigkeit gelebt. Und dann saß dieser Unglücksrabe bei mir und saß da und hat nur den Boden angeschaut. Er hat mich gar nicht angeschaut, er saß nur da und hat den Boden angeschaut. Und sehen Sie, ich war überhaupt nicht bereit, mit ihm diese desolate Lebensgeschichte noch einmal anzuschauen. Überhaupt nicht bereit. Na, da hätten wir lange reden können. Ich suchte ein kleines Gipfelchen, irgendwas, ja, muss einmal auch in diesem Leben da gewesen sein, was irgendwie doch gut war. Ja. Und ich habe gesucht und gesucht. Und dann mit den vielen Fragen kam ich zu der Frage, dass ich gesagt habe, sagen Sie mal, haben Sie jemals irgendjemand oder irgendetwas geliebt? Ich habe nicht gefragt, ob er geliebt worden ist. Nein, er ist nie geliebt worden. Ich habe gefragt, ob er etwas oder jemand geliebt hat. Und dann sagt er doch tatsächlich ja. Ja. Ja, was denn? Ja, den Hund seiner Tante. Meine Güte. Ja, der Hund, der hat so ein wohliges Fell gehabt und so teure Augen. Und das war ein Stückchen Freude und Glück in seinem armseligen Leben. Ja, natürlich, was ist aus dem Hund geworden? Der Hund ist gestorben. Das war so eine entfernte Tante, bei der er mal ein paar Monate war. Und er hat nie wieder einen Hund haben dürfen, weil das die Pflegeeltern nicht erlaubt haben. Also, ich mache es jetzt mal kurz. Ich habe zu ihm gesagt, Sie haben ein Gespür für Tiere. Das ist, Ich habe ihn untergebracht in ein, zu einem Praktikum, in ein Tierheim. In ein Tierheim, da hat er den ganzen Tag nur Ställe ausgemistet. Aber er war mit Tieren zusammen. Und dann meine Hoffnung ist aufgegangen. Er hat dort einen Hund gefunden, den Tierheim. Der, ein Hund, der genauso ein Ausgestoßener war wie er selbst. Ein Hund, der in irgendeiner Familie aufgewachsen ist. Und die Familie, der Hund war dann zu groß und haben sie ins Tierheim abgeschoben. Und dort... Und hat der Junge diesen Hund begonnen zu lieben, ist mit dem spazieren gegangen, stundenlang spazieren gegangen. Der Hund war anhängig, der hat ihm aufs Wort gefolgt. Er hat das Praktikum, der Junge hat das Praktikum durchgehalten, der Pflegevater hat ihn behalten. Der Junge hat dann im Tierheim arbeiten dürfen, einen Hilfsjob gekriegt und hat auch das durchgehalten und hat schließlich und endlich noch eine Ausbildung zum Tierpflegehelfer gemacht und der Hund ist schon geschenkt worden von dem Tierheim und schlussendlich ist er in ein zwar eingeschränktes, aber gutes Leben hineingekommen. Man muss nur suchen und wissen Sie, man muss auch dran glauben, dass mehr im Menschen ist, als die Welt aus ihm gemacht hat. Es ist mehr drin im Menschen, als er von der Welt empfangen hat. Also das nur zu dem. Aber zurück zu unserem Rückblick. Also wenn Sie Menschen begleiten, die nicht mehr viel Lebenszeit haben, Rückblick und anstrahlen die Gipfel. Und natürlich kommen dann auch die Täler zur Sprache. Klar. Das wollen wir ja auch nicht die Augen davor verschließen, aber die Täler lassen wir jetzt in die gegenwärtigen Aufgaben hineinfallen, nämlich mit der Frage, kann man nicht rückwirkend sozusagen in der Gegenwart ein früheres Tal auffüllen. Man kann das Tal nicht verändern, die Vergangenheit nicht zu verändern, aber vielleicht kann man noch das eine oder andere bereuen, was man falsch gemacht hat, oder jemand anderen verzeihen, der einem was angetan hat, oder sich bei jemandem bedanken, oder mit jemandem Frieden schließen, mit dem man lange, lange im Unfrieden war, dass man in der Gegenwart noch Frieden schließt und so weiter. Also, das lassen wir in die gegenwärtigen Aufgaben hineinfallen. Und die gegenwärtigen Aufgaben, die haben auch immer irgendwo einen Bezug zu der Zukunft oder zu den Möglichkeiten, die noch vor einem Menschen liegen. Ich möchte Ihnen da ein Beispiel von Frankl erwähnen. Frankl hat uns mehrere Beispiele in seinen Büchern hinterlassen. Er hat einen Dialog hinterlassen, wo er mit einer sterbenden Frau gesprochen hat. Er hat sie Frau Linek genannt. Dieser Dialog ist in der ärztlichen Seelsorge abgedruckt. Und da argumentiert er sofort mit dem Gipfelerlebnis. Diese Frau, diese sterbende Frau war Dienstmädchen gewesen bei einer Prager Familie und er fragt sie auf der Stelle, sagt nur, haben Sie eigentlich auch schöne Erlebnisse gehabt in Ihrem Leben? Und sie sagt, ja, auch diese Familie, bei der sie gedient hat, die Herrschaft, wie sie mal gesagt hat, die hat sie macht mal ins Theater mitgenommen und die hat sie auch gut behandelt und so weiter. Also da hat sie gute Erlebnisse gehabt. Nur schön, sagt Frankl, aber diese schönen Erlebnisse, sagt er, die werden ja jetzt aufhören. Ja, die werden jetzt aufhören. Naja, sagt Frankl, aber deswegen, weil die jetzt aufhören, sind sie deswegen ungeschehen? Ist das sozusagen nicht mehr wahr, dass sie im Theater waren, dass sie sich gut verstanden haben mit ihren Arbeitgebern und so weiter? Nein, nein, sagt die Frau, natürlich, das bleibt schon, sagt Frank, das bleibt richtig. In der Vergangenheit bleibt das, ja, das bleibt. Ja, er hat ihr vermittelt, das bleibt. Und dann sagt er, na, haben Sie auch manches durchlitten? Ja, sagt sie schon. Es gab auch sehr schwere Zeiten. Aber, sagt die Frau, ich hab mich bemüht, das Schwere auch gut durchzustehen. Ich hab mir gedacht, das ist eine Strafe für irgendwas. Und dann hat Frankl das ein bisschen korrigiert und sagt, naja, Strafe, kann es nicht auch eine Prüfung gewesen sein? Eine Prüfung, wie sie diese Schwierigkeiten nun durchstehen und dann, siehe da, sie haben die Prüfung bestanden, sie haben es gut gemeistert. Ja, sagt sie, Das ist ein schöner Gedanke. Er sagte, schauen Sie mal, Sie haben schöne Erlebnisse gehabt in der Vergangenheit und Sie haben die Schwierigkeiten tapfer gemeistert und die Herausforderungen des Lebens wie eine Prüfung gut bestanden. Er sagte, also ich kann Ihnen nur gratulieren zu Ihrem Leben. Ihr Leben ist wie ein Denkmal, an dem man sich ein Vorbild nehmen kann. Oh, sagt die Frau, ein Leben, ein Denkmal, ja. Und also es protokolliert, dass sie sogar in der Sterbestunde noch gesagt haben soll, mein Leben ist ein Denkmal, hat der Herr Professor gesagt. Was er hier gemacht hat, war auch ein Stück Anerkennung nachreichen. Das ist nämlich auch so. Ich sagte Ihnen, das Negative wird stärker bemerkt als das Positive. Und so ist es auch, was andere Leute an uns bemerken. Wenn wir gut funktionieren, wenn wir unsere Arbeit gut machen, dann, ja, das scheint so selbstverständlich zu sein, wir haben halt gut zu funktionieren. Da sagt fast niemand dir was. Aber wenn wir einen Fehler machen, ja, wenn wir Mist bauen irgendwo, na, dann kriegen wir sofort geschimpft. Ne? Und das Ergebnis ist, dass jeder Mensch, so wie sie da sitzt, wir alle, dass jeder Mensch im Zuge seines Lebens eigentlich zu wenig Anerkennung und Lob und Dank kriegt von seinen Mitmenschen, weil die immer glauben, ja, das muss eben funktionieren, und jeder eigentlich zu viel Kritik kriegt, weil man sich sofort auf die Fehler eines anderen stürzt. Na, das ist halt so. Aber wenn Sie jemanden begleiten, dann können Sie stellvertretend für die Anerkennung, die der Welt einem Menschen schuldig geblieben ist, können Sie diese Anerkennung nachreichen, einem Menschen. Aber bitte nur ehrlich, nur was wirklich anerkennenswert ist. Es muss ehrlich sein, es geht nicht um irgendeine Schmeichelei, aber was ein Mensch an Lebensleistung erbracht hat, das dürfen Sie auch honorieren und akzentuieren, und das streichelt die Seele des Betreffenden. Also in diesem Fall hat Frankl hauptsächlich mit dem Blick auf die Vergangenheit argumentiert. Bei einem anderen Beispiel mit einer Krankenschwester, die im Sterben lag, auch das hat er uns als Beispiel in seinen Büchern hinterlassen, da ist er auf die gegenwärtigen Aufgaben eingegangen. Das war eine Krankenschwester, die sehr, sehr gern ihren Dienst am Krankenbett gemacht hat, die sehr, sehr gern gearbeitet hat, und nun lag sie selber im Bett und da nieder und konnte den Dienst an den Kranken nicht mehr leisten. Und da war sie sehr niedergedrückt und hat mit Professor Frankl gesprochen. Sie war wohl auf der Poliklinik, wo er ja Vorstand war, und hat gesagt, Herr Professor, jetzt bin ich nutzlos, ich bin zu nichts mehr nütze, ich kann meinen Kranken nicht mehr dienen. Und Professor Frankl sagt, was? Sie sind nutzlos? Ja, wollen Sie denn allen kranken Menschen, allen Menschen, die nicht mehr arbeiten können, die in ihrem Bett liegen, wollen Sie denn allen attestieren, dass sie nutzlos sind, dass sie keinen Sinn mehr im Leben erfüllen können? Na, das tun Sie doch Ihrem Kranken nicht an. Sie haben doch ein Leben lang, haben Sie ihr Leben den Kranken gewidmet, und das können Sie jetzt auch noch, indem Sie darstellen und ein Vorbild sind, ein Vorbild für alle anderen Kranken darstellen, dass niemand auf Erden nutzlos ist und dass auch ein Mensch, der nicht mehr arbeitsfähig ist oder der krank da niederliegt, dass auch so ein Mensch noch eine gute Ausstrahlung haben kann, eine gute Aura um sich herum haben kann, auch so ein Mensch noch etwas Sinnvolles tun kann, indem er sich bedankt für die Pflege, die er bekommt, oder es dem Pflegern so leicht wie möglich macht, indem er einfach da oder dort noch ein liebes Wort sagt. Seien Sie jetzt Vorbild für Ihre Kranken, dann tun Sie mehr für Ihre Kranken, als Sie vielleicht mit der Arbeit getan hätten. Ein gutes Vorbild ist sehr wichtig in unserer Welt. Und das hat auch diese Krankenschwester enorm getröstet, zu hören, sie ist keine nutzlose Person, sie kann immer noch eine sinnvolle Aufgabe in der Gegenwart erfüllen. Eine sinnvolle Aufgabe, deine letzte Aufgabe, wie immer man es darstellen will. Also, erst beginnen wir mit einem großen Rückblick, ja, auf einen großen Rückblick, und dann schön akzentuieren, was da leuchtet in der Vergangenheit, und dann versuchen wir zu gegenwärtigen Aufgaben zu kommen, weil wenn diese Gegenwart, wenn man in der Gegenwart um eine sinnvolle Aufgabe weiß, dann hilft sogar der Organismus noch ein bisschen mit. Frankl hat an einer Stelle einmal geschrieben, er sagt, das Bewusstsein noch einer Aufgabe zu dienen hat krankheitsverhütende und lebensverlängernde Wirkung. Natürlich, wenn jemand schon sehr krank ist, dann hat es nicht krankheitsverhütende Wirkung. Aber es ist so, dass ein Mensch, der von einer Aufgabe erfüllt ist und die noch vollenden will, dass so ein Mensch auch von seinem Organismus noch unterstützt wird. Der Organismus gibt alle Kräfte, die noch da sind, her, damit er diese Aufgabe vollenden kann. Frankl hat als Beispiel Goethe genannt. Goethe war ja sehr schwer krank, wie er Faust II noch geschrieben hat und daran gearbeitet hat. Goethe hatte immense Schmerzen im Unterleib und so weiter. Aber Goethe wusste, wenn er Faust II nicht vollendet, niemand kann es an seiner Stelle vollenden. Er muss es vollenden oder es wird nicht vollendet. Und das war so wichtig, diese Aufgabe noch zu erfüllen, war so wichtig für Goethe, dass er sozusagen über seine biologischen Verhältnisse noch gelebt hat und es noch geschafft hat, das Manuskript zu vollenden. Und ein paar Tage später war er tot. Und immer wieder gibt es solche Beispiele, wo Menschen, die noch eine Aufgabe oder etwas Bestimmtes erleben wollen, dass sie noch die Zeit dafür geschenkt bekommen. Es ist allerdings nicht so einfach. Menschen, also mit der gegenwärtigen Aufgabe, ja, auch das Einverständnis der Menschen zu einer gegenwärtigen Aufgabe zu gewinnen, möchte ich mal so sagen. Wobei ich sagen möchte, es ist natürlich nicht der Therapeut, der eine Aufgabe definiert für jemanden, das ist natürlich nicht, sondern es ist die Frage, was ist einem Menschen sozusagen noch aufgegeben, ja, vom im Namen des Logos, wenn Sie so wollen, aufgegeben einem Menschen, was wartet noch auf diesen Menschen, wofür ist er sozusagen noch vorgesehen, weil niemand andere es so machen kann wie er, das ist wie eben im Fall Goethe war und das gilt für jeden Menschen, wenn eine Aufgabe auf einen Menschen wartet, kann niemand anderes sie so gut erfüllen wie dieser Mensch, ja? Also es ist nicht immer so einfach, da so eine Aufgabe zu finden, deswegen möchte ich Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis erzählen, ein Beispiel, das mich selbst sehr erschüttert hat damals. Und zwar, ich habe Ihnen ja gesagt, wir hatten ein Institut in der Nähe von München und dort war auch ein Hausarzt im selben Ort und der hat sehr oft Patientinnen und Patienten zu mir geschickt, von denen er dachte, die könnten eine psychologische Beratung oder Behandlung brauchen. Und einmal hat er einen Top-Manager zu mir geschickt und der Hausarzt hat mir gesagt, medizinisch ist dieser Mann austherapiert. Also er hat einen riesigen Tumor im Bauch oder wo, der inoperabel ist mit Bestrahlung. Er hat das nicht angesprochen. Also eigentlich der Top-Manager hat nur noch kurze Lebenszeit vor sich und medizinisch kann man nichts mehr machen. Aber dieser Top-Manager, das war ein Ingenieur, der hat irgendwo was gelesen über positives Denken und über die Macht der Gedanken und dass es gibt ja alle möglichen Scharlatane, die was versprechen, also dass man mit der Macht der Gedanken auch Einfluss nehmen könnte auf die Zellen und dass man also mit starken Bewusstseinskräften auch einen Tumor reduzieren könnte und so weiter. Und nun wollte dieser Top-Manager mit psychologischen Mitteln sozusagen sich selbst kurieren. Und das hat er dem Hausarzt erzählt und der hat gesagt, naja, also wenn Sie was mit Psychologie am Hut haben, dann gehen Sie zu Frau Lukas. Da gehen Sie hin und das hat er ihn zu mir geschickt. Ja. Und Es war ein schreckliches Gespräch, sage ich Ihnen, weil wir haben gut eine Stunde aneinander vorbei geredet. Er wollte von mir psychologische Strategien zur Selbstheilung hören, die ich ihm nicht liefern konnte. Und ich wollte ihn versöhnen mit dem nahen Abschied vom Leben. Und das wollte er nicht hören. Und so haben wir die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Und also, natürlich, ich bin erst in seine Vergangenheit hineingegangen. Was waren die großen, die Ereignisse, die wichtigen, die schönen, die bedeutsamen Ereignisse in seinem Leben? Na, er hat eine Firma aufgebaut und mit so und so viel Angestellten und mit so viel Gewinn und mit so viel, also was alles diese Firma leisten kann. Und also da hat er lang und breit davon erzählt, was er da alles gemacht hat und wie er diese Firma geleitet hat und welchen Erfolg er im Leben gehabt hat. Naja, dann sage ich zu ihm, naja, haben Sie denn jetzt irgendeinen Nachfolger im Blick, den Sie vielleicht einschulen könnten für diese Firma, die Firma zu leiten? Nachfolger, sagt er, nun nein, ich will die Firma weiterleiten. Ich will jetzt gesund werden und ich will sie weiterleiten. Nicht? Er wollte einfach nichts hören davon, dass seine Zeit begrenzt ist. Und dann suchte ich weiter, sage ich, jetzt seien Sie so viel Arbeit und Zeit in diese Firma gesteckt haben, lebenslang. Hatten Sie denn daneben noch irgendein anderes Interesse? Gab es noch irgendein anderes Gebiet, das Sie auch interessiert haben? Und so. Und dann sagt er, ja, ich bin ein Segler und zwar ein Hochseesegler bin ich. Ich kann bei jedem Wetter und Sturm und weiß nicht was für hohen Wellen kann ich, auch nicht am Meer kann ich segeln und schaffe das auch bei ganz starken Windböen und so weiter. Und dann hat er geschimpft über die Seglerschulen und sagt, ja, die bringen ja den jungen Seglern gar nicht bei, wie man bei weiß Gott was für wilden Strömungen und Brand und so weiter, noch segelt, ohne Bruch zu machen. Und sagte, ich habe schon gedacht, ich werde mal niederschreiben, diese ganzen Manöver niederschreiben, wie man bei schwierigen Wetterverhältnissen und so weiter, wie man da segeln muss und wie man die Segel fest im Griff hat und so weiter. Und schreibe das damit, gebe das den Schulen, damit sie das der jungen Generation beibringen. Und dann sagte ich, oh, das ist aber eine gute Idee, das gefällt mir, das setzen Sie sich doch hin, jetzt wo Sie krank sind, haben Sie doch Zeit, schreiben Sie doch dieses Manuskript, stellen Sie das den Seglerschulen zur Verfügung. Und dann sagt er, ja, das werde ich schon mal schreiben, jetzt muss ich erst gesund werden, wenn ich gesund bin, dann werde ich schon was schreiben. Also alles hat er abgeschmettert. Ja, und schließlich habe ich ihn noch gefragt, sage ich, also, wenn Sie so viel Arbeit investiert haben in den Aufbau Ihrer Firma und Ihre Freizeit beim Segeln verbracht haben, haben Sie denn auch hier und da noch Zeit gehabt für Ihre Familie? Für die Familie, die Frau und zwei Söhne? Da sind wir beim Tal gelandet. Natürlich hat sie wenig Zeit gehabt. Ne? Ja. Und die zwei Söhne, der eine war schon fast erwachsen, aber der andere, der Nachkömmling, war so ein 15-, 16-Jähriger, ja, der hing so am Vater, aber der Vater hatte so wenig Zeit für ihn. Nicht? Und ja, das hat er schon bedauert. Aber dann hat er gesagt, wissen Sie, Frau Lukas, also ganz so schlimm ist es nicht. Voriges Jahr habe ich mit dem Jungen war ich eine Woche in Griechenland, habe ich einen Urlaub mit dem Jungen gemacht. Da habe ich mir die Zeit genommen. Er ist auch gesegelt, aber er ist auch mit dem Jungen eine Woche Urlaub gemacht. Sage ich, das ist schön. Erzählen Sie mir von diesem Urlaub. Ja, und er hat erzählt, wie er durch Griechenland gegangen ist und bei den Hirten waren sie, und da haben sie bei den Hirten gesehen, dass es dort so eine Art Laute, eine Art, wie die Hirten selbst basteln, so eine primitive, aber schön klingende Laute gibt. Und sein Sohn wollte diese griechische Laute kaufen, aber die gab es nirgends zu kaufen. Und dann sagt der Ingenieur, dann habe ich ihm versprochen, gesagt, weißt du, das ist keine Hexerei, so eine Laute baue ich dir. Das kann ich selber bauen. Das weiß ich, wie das geht. Und du wirst sehen, sie wird wunderschön klingen. Ah, oh, sage ich, das ist aber schön. Das haben Sie Ihrem Sohn versprochen. Haben Sie das Versprechen gehalten? Na, bis jetzt ist er nicht dazugekommen. Sage ich, wissen Sie, ein Versprechen, das man einem Kind gibt, das sollte man schon halten. Und sage ich, schauen Sie, jetzt, wo Sie doch Zeit haben, weil Sie nicht mehr so in der Firma aktiv sind, bauen Sie doch diese Laute für Ihren Jungen. Das wäre so ein schönes Andenken für Ihren Sohn. Und bei dem Wort Andenken ist der Mann schier explodiert. Und er hat gesagt, was Andenken? Ich bin noch nicht tot. Ja, ich will noch leben und ich muss meine Firma wieder auf gleich bringen. Ich will gesund werden. Und ja, ja, ich werde schon mal die Laute bauen. Aber jetzt ist dran, dass ich wieder zurückkehren kann an die Arbeit und dass ich wieder gesund werde. Und dann hat er gesagt, ich sehe schon. Das hilft mir gar nichts da bei Ihnen, das Gespräch. Das nützt mir überhaupt nichts. Ich bin sehr enttäuscht davon. Also, ich gehe jetzt. Ich habe hier nicht das gefunden, was ich gesucht habe und ist bei der Türe hinaus. Na, das kann einem passieren in der Psychotherapie, dass man irgendwo keinen guten Draht findet zu jemandem. Aber ich war schon etwas geknickt. Ja. Aber diese Geschichte hat noch eine Fortsetzung und deswegen erzähle ich sie Ihnen. Ich habe ungefähr, weiß nicht, ein Dreivierteljahr später wieder mit dem Hausarzt telefoniert, der diesen Topmanager zu mir geschickt hatte. Ich habe mit ihm telefoniert wegen ganz einer anderen Patientin, glaube ich, die er mir zugeschickt hat. Und weil ich diesen Hausarzt schon an der Strippe hatte, habe ich ihn gefragt, sage ich zu ihm, sagen Sie mal, der Herr so und so, dieser Topmanager. Ah, oh, sagt der Hausarzt, na, der hat vielleicht über Sie geschimpft. Na, der war vielleicht von Ihnen enttäuscht. Na, der hat sich beschwert über Sie. Der war gar nicht zufrieden mit Ihrer Beratung. Ah, oh, sage ich, das tut mir leid. Sage ich, wie geht es Ihnen denn, diesen Topmanager? Na, sagt der Hausarzt, der ist inzwischen gestorben. Ah, oh, sage ich, so schnell. Und dann frage ich, der hat wahrscheinlich ein schweres Sterben gehabt. Und dann sagt der Hausarzt, Sie, das haben wir alle geglaubt, aber es ist ganz merkwürdig gewesen. Also zum Schluss hat sich der Mann so gewandelt, sagt der Hausarzt. Also zum Schluss war nicht wiederzuerkennen. Wissen Sie, sagt er, da hat er sich hingesetzt und hat wie ein Besessener an ein Manuskript geschrieben für die Segelschule. Hat er noch geschrieben und hat es noch fertig gebracht und hat es denen abgegeben. Und wissen Sie, sagt der Hausarzt, ganz zum Schluss, da hat er noch so ein komisches Instrument, ein Musikinstrument gebaut für seinen Sohn. Und sagt der Hausarzt, am Ende ist der Topmanager ganz friedlich eingeschlafen im Kreis seiner Familie und sein Sohn saß in seinem Bett, die Laute an sich gepresst. Es gab einen guten Abschied. Ja. Na, Sie können sich vorstellen, wie froh ich war. Ja. Was spielt es für eine Rolle, dass er mit mir nicht zufrieden war? Was spielt es? Das ist ganz egal. Dieser Topmanager hat das noch geschafft. Die letzten schönen Kornbüschel, die auf seinem Feld standen, hat er noch in seine Scheune gebracht. Es ist ihm noch gelungen. Ein guter Abschied gelungen. Ja. Sehen Sie, Psychotherapie ist ein Handwerk wie anderes Handwerk. Man hat sein Handwerkszeug. Vieles ist Routine, vieles wiederholt sich. Aber manchmal gibt es so besondere Momente in einem ganz innigen Kontakt mit einem Menschen. So besondere Momente. Ich möchte fast sagen, wie heilige Momente. Da ist es, als wenn die Gnade mit im Raum wäre. Und dann können Wunder geschehen. Ja, diese letzten Aufgaben. Die letzte Aufgabe muss nicht immer in einem Tun bestehen, wie hier zum Beispiel Manuskript schreiben, ein Instrument bauen. Manchmal besteht die letzte Aufgabe auch einfach in einer Art Einstellungsänderung, dass man sich versöhnt mit etwas, dass man eine friedlichere Einstellung gewinnt. Und das ist auch harte Arbeit. Es ist nicht so leicht, seine Einstellung zu etwas zu ändern. Oft ist die ziemlich festgefahren und man muss sie schon sehr überwinden, um eine andere Einstellung zu gewinnen. Aber auch das kann eine Aufgabe sein für einen Menschen. Ich möchte Ihnen da noch ein Beispiel von Frankl erzählen, vielleicht auch von mir noch ein Beispiel. Frankl hat eine ganz bekannte Geschichte in seinen Büchern veröffentlicht, und zwar, dass ihn ein Kollege, ein alter Arzt, einmal aufgesucht hat und ihm gesagt hat: Herr Professor, ich komme über den Tod meiner Frau nicht hinweg. Ich schaffe das irgendwie nicht. Ich schaffe das nicht. Und der alte Arzt sagt, ich kann mir selber Beruhigungspillen verschreiben oder Antidepressiva, das will ich nicht, das will ich nicht. Aber ich komme einfach nicht zurande mit der Tatsache, jetzt allein dazustehen. Können Sie mir nicht irgendwie helfen? Und Professor Frankl sagte, naja, das war wohl eine gute Partnerschaft, ja, freilich, freilich. Wenn es eine schlechte Partnerschaft ist, dann trauert man ja nicht so sehr. Wenn es eine fürchterliche Partnerschaft ist, dann ist man ja froh, wenn man den anderen los ist. Aber wenn es eine gute Partnerschaft ist, ja. Naja, sagt Frankl, also, man hat ja fast nie das Glück, dass man miteinander sterben darf. Ja, wenn das Flugzeug abstürzt und man sitzt drin gemeinsam oder so. Aber sonst, normalerweise stirbt einer zuerst, der hat das Leid hinter sich. Aber der andere, der übrig bleibt, der hat die Trauer, der hat den Schmerz, der hat das Nachweinen und der muss sein Leben jetzt umgestalten in einer gewissen Einsamkeit. Der trägt die Last. Und Frankl sagte zu dem alten Arzt, können Sie es nicht so sehen? Wenn es eine gute Partnerschaft war, dann haben ja wahrscheinlich nicht nur Sie Ihre Frau geliebt, wahrscheinlich hat auch Ihre Frau Sie geliebt. Ja, ja, sagt der alte Arzt, sie hat mich genauso geliebt. Na, sagt Frankl, was wäre denn dann gewesen? Das ist die Was-wäre-wenn-Technik, die wir in der Logotherapie manchmal verwenden. Was wäre denn dann gewesen, wenn Sie als erstes gestorben wären? Hätte ihre Frau auch gelitten? Ja, sagt der Mann, die wäre auch traurig gewesen. Die hätte mich auch vermisst. Sehen Sie, sagt Frankl. Nun, und dieses Leid, dieses Nachweinen müssen, dieses Trauen müssen, dieser Schmerz, der ist ihrer Frau erspart geblieben, aber um den Preis, dass sie es tragen. Dann können Sie es nicht so sehen, dass Sie sagen, okay, der Schmerz soll kommen. Die Trauer soll kommen. Soll kommen, aber soll auf meinen Schultern liegen, nicht auf ihren, nicht auf ihren. Ihr soll es erspart bleiben, ihr bleibt erspart, es soll auf meinen Schultern liegen. Ich trage es an ihrer Stelle, ich trage es für sie. Lieber ist es mir, ich leide, als sie müsste leiden. Und mit diesem Liebesmotiv, nichts ist so stark wie ein Liebesmotiv, mit diesem Liebesmotiv konnte der alte Arzt seine Einstellung ändern und sagen, ja, ich schaff's. Ich bin einverstanden, ich bin nachträglich einverstanden. Ich gebe meine Akzeptanz rückwirkend zu der Tatsache, dass ich meine Frau verloren habe. Besser ich leide als sie. Ich habe mal ganz ähnlich argumentiert, ja, wissen Sie, man muss in der Psychotherapie improvisieren. Man muss improvisieren von Stunde zu Stunde. Man muss individualisieren von Mensch zu Mensch. Jeder ist anders. Jede Situation ist anders. Aber wir haben in der Logotherapie so wunderbare Richtlinien der Improvisationskunst. Ja? Ja, Richtlinien der Improvisationskunst. Und das heißt, wenn wir gar nicht weiter wissen, irgendwie können wir immer auf das anthropologische Fundament zurückgreifen. Und da haben wir dann irgendeine Idee, wie wir wieder argumentieren können. Ich habe auch manchmal Vorlesungen in Amerika gehalten, an der Santa Clara Universität in Kalifornien, auch in Hartford in Connecticut. Und wenn man in Amerika über Psychotherapievorlesung hält, dann ist das oft so, dass die Studenten einen Patienten auf die Bühne bringen, natürlich mit dessen Einverständnis oder eine Patientin, und bringen den auf die Bühne und sagen: So, Frau Lukas, jetzt sei es ihr mal, ja, jetzt führen Sie ein logotherapeutisches Gespräch, also how to do it, ne? Sei es ihr mal. No, also so gern habe ich das nicht gemacht, weil erstens ist man ein bisschen befangen vor einem Coram Publicum da, ja, zu therapieren, und dann ist ja auch so, bei einem Erstgespräch ist, soll ich sagen, ist oft gar nicht so ergiebig, man muss erst hören, was überhaupt los ist und so weiter. Also, aber ich konnte mich auch nicht immer davon drücken, und so ist mir manchmal jemand auf die Bühne gestellt worden. Und so war es auch einmal, hat man mir eine Frau auf die Bühne gebracht, die hat auf einem Wägelchen eine Sauerstoffflasche hinter sich hergezogen, weil sie nicht mehr atmen konnte ohne Sauerstoffgerät. Eine Frau, die auch schwerst krank war und nur noch mit Sauerstoff atmen konnte, die kam jetzt auf die Bühne, und ich sollte mit ihr ein logotherapeutisches Gespräch führen. Naja, also ab in die Scheune, ab in die Vergangenheit. Was waren die Höhepunkte ihres Lebens? Nun, die Frau hat ihre Familie, ihre Großfamilie, das war ganz eindeutig für sie. Sie war eine Farmersfrau, eine ganz einfache Farmersfrau, aber sie hatte x Geschwister, sie hatte Kinder, die Geschwister waren auch wieder verheiratet, Schwäger und Schwiegerkinder da und Neffen und Nichten und alles. Und dann hat sie von ihrer großen Familie erzählt und was die alles tüchtig sind und welche Plantagen die haben. Die haben alle, das war eine Farm neben der anderen, ein ganzes Gebiet, und da hatten alle ihre Familienangehörigen, hatten da auch irgendwelche Plantagen und landwirtschaftliche Betriebe und so weiter. Und hat sie mit Begeisterung von ihrer großen Familie erzählt. Und dann sage ich zu ihr, das klingt so, als ob da nie irgendein ein großer Unfall oder ein großes Unglück gewesen wäre. Als ob die alle so gesund und kräftig und tüchtig, ja, sagt sie, ja, eigentlich haben wir nie, kleinere Verletzungen, mal ein Knochenbruch oder was, aber nein, alle sind gesund. Nur mich hat sie jetzt erwischt, sagt sie, nur mich hat sie jetzt erwischt. Ja. Das wusste sie, sie muss jetzt sterben. Und jetzt habe ich eben improvisiert, habe ich gesagt, ja, also, angenommen, sage ich, es ist einfach zu viel verlangt vom Schicksal, zu viel verlangt, dass so eine große Familie, dass immer alle gesund bleiben, also das kann man vom Schicksal nicht verlangen. Aber angenommen, was wäre wenn Technik, angenommen, das Schicksal hätte ihnen eine Wahl gelassen, hätte ihnen die Wahl gelassen, wen soll es denn jetzt einmal erwischen, wie sie sagen? Wen soll es denn treffen, eine schwere Krankheit treffen? Ja, wen hätten sie denn jetzt gewählt, wenn sie eine Wahl gehabt hätten? Also eine Tochter oder ein Bruder oder ein Neffe oder eine Nichte? Was, sagt die Frau? Was? Dann sage ich, wen hätten sie denn gewählt? Wen soll es denn treffen, wenn sie sich aussuchen hätten können? Dann sagt die Frau, na, also nicht meine Tochter, doch nicht mein Bruder, nicht, nein, also wenn, dann nur mich, dann, ich sage, verstehe ich das richtig? Wenn sie eine Wahl gehabt hätten, dann hätten sie genau das gewählt, was das Schicksal gefügt hat, dass sie trifft. Und diese Frau ist aufgestanden. Diese aufgestanden ist gleich ein Kopf größer geworden. Ich habe gesagt, ja, wenn ich gewählt wählen hätte können. Ja, nein, nicht die anderen. Nein, dann soll es mich treffen. Nur mich. Und sie, in dem Augenblick haben alle Studenten angefangen zu applaudieren. Die haben der Frau applaudiert. Ja. Und sie ist erhobenen Hauptes, ist sie ganz stolz, ist sie von der Bühne abmarschiert. Sie hat ihr Ja gesprochen zu ihrem Schicksal. Ihr Ja gesprochen. Ja. Ja. Improvisieren muss man. Von Stunde zu Stunde. Aber wie gesagt, wir haben ein wunderbares Fundament in dem Gedankengut der Logotherapie. Ich möchte Ihnen zum Abschluss meiner Ausführungen noch ein... Ach, sind wir schon in der Zeit? Kann ich noch ein bisschen sprechen, oder?
Ja.
Ich möchte zum Abschluss noch ein Gleichnis mitgeben, nur ein Gleichnis. Wir haben das Scheunengleichnis gehabt, wir haben das Gleichnis von der Bergkette gehabt. Frankl hat ein Gleichnis von einem Filmgleichnis, also das ist schnell erklärt, ein Filmgleichnis. Und sagt, ein, so wie wir unser Leben leben, ist es wie ein Lebensfilm, der gedreht wird. Und erst in unserem Tod ist der Film ein Ganzes geworden. Und in dem Zusammenhang hat er gesagt, es kommt gar nicht auf die Lebenslänge an, sondern auf die Lebensqualität. Auch bei einem Film kommt es nicht darauf an, wenn ein Film kann 3 Stunden dauern und nur langweilig sein, dass alle Zuschauer einschlafen. Und ein Film kann 20 Minuten dauern und sehr illustrativ sein, sehr spannend sein. Und so ist es im Leben auch. Und sehen Sie in dem Film, früher waren die Filme so, heute sind sie wahrscheinlich anders, da gibt es diesen einen belichteten Teil, und den unbelichteten Teil. Der unbelichtete ist wieder unsere Zukunft. Das belichtete Teil unseres Lebensfilms ist das schon gelebte Leben. Und das ist wieder die Gegenwartslinie, die sich da hinausschiebt. Das heißt, immer mehr wird eben belichtet und die Zukunft wird kleiner. Und auf den Lebensfilm, den wir haben, da, das sind schöne Szenen, sinnvolle Szenen, nicht? Und dann gibt es auch mal ein Minus dazwischen, dann ist wieder eine schöne Szene. Ja, und es gibt einfach die Augenblicke, da haben wir versagt, da waren wir schwach, da haben wir Fehler gemacht. Ja, das sind sozusagen die Minus. Und es gibt die Augenblicke, da haben wir ein bisschen was Sinnvolles bewirkt, das sind die Plus. Ja, und sehen Sie, es besteht die Hoffnung, dass am Ende des Lebens das Gute zählen wird und nur das Gute und nichts als das Gute. Das ist die Hoffnung, unsere Hoffnung. Und ich möchte Ihnen eine Argumentation dazu sagen, die ich von einem meiner Schüler bekommen habe, der Priester ist. Und er sagte zu mir, es ist denkbar, dass Gott in seiner Barmherzigkeit alle Minus, die wir auf unseren Lebensfilm eingesammelt haben, dass sie alle wie durch einen Sieg durchfallen lässt, in seiner großen Barmherzigkeit uns vergibt. Aber es ist nicht denkbar, dass Gott zusätzliche Plus in unser Leben hineinschafft, die wir nicht gewirkt haben. Das wäre ein Betrug an der Wahrheit. Und deswegen, so möchte ich Ihnen empfehlen, auch Ihnen allen, sorgen Sie sich nicht so sehr um das, was Ihnen misslungen ist im Leben, um die Minus, um die Schwächen, um da, wo Sie versagt haben. Sorgen Sie nicht so viel darum, sondern vertrauen Sie darauf, dass alles durch ein Sieb der Barmherzigkeit durchfallen kann. Aber kümmern Sie sich darum, dass oben am Sieb genug übrig bleibt, dass genug Plus in Ihr Lebensfilm hineinkommt. Denn niemand kann an ihrer Stelle ein Plus hineinschaffen. Das können nur Sie. Und sorgen Sie dafür, dass genug. Und wenn Sie das in der Metapher nehmen, statt Plus, Minus, in der Metapher nehmen, dunkel und hell, dann sind das hier die Minusszenen in Ihrem Lebensfilm. Das sind die dunklen Szenen auf Ihrem Lebensfilm. Aber die Plus, da, wo sie einmal gezeigt haben, ja, ich, Ich bin Co-Kreator dieser Welt. Ich bin Mitschöpfer, eingeladen zum Mitschöpfer sein. Und ich habe etwas, mich oder die ein Stück Welt sinnvoll gestaltet. Ja, das sind die Plus in Ihrem Lebensfilm. Und wenn Sie das in der Metapher Licht nehmen, dann sind das die hellen, lichten Flecken auf Ihrem Lebensfilm. Und diese lichten Szenen in Ihrem Lebensfilm, bedenken Sie, diese Lichtszenen sind buchstäblich ewiges Licht. Und der Tod wird es nicht auslöschen.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Lukas, für Ihre Worte und wie Sie gesagt haben, Logotherapie bietet ein Instrumentarium an, was uns hilft, nicht nur auf unser eigenes Leben immer wieder zu reflektieren, sondern auch Menschen zu begleiten. Und das ist der Grund, warum Pastoraltheologie hier nicht ohne Logotherapie geht. Und vielen herzlichen Dank für Ihre persönlichen Beispiele, Erzählungen, was mich überzeugt hat, dass ein wunderbarer Beruf ist, Menschen zu begleiten, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, und das wissen wir alle, die mit Menschen sich beschäftigen, dass es manchmal mühsam und auch enttäuschend ist. Wir wissen nie, wo ein Licht dann am Ende des Tunnels aufgeht. Herzlichen Dank, Frau Dr. Lukas. Danke, dass Sie da waren.